Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Silvia, wenn du an Albanien denkst, was fällt dir spontan dazu ein?
Mir fällt ein, eine Schildkröte, die kriecht über eine kurvige Bergstraße und ich mache eine Vollbremsung. Ich denke an einen Ziegenhirten, der seine Herde an einem Flussufer ausführt, während ich in diesem Fluss schwimme. Und mir fällt ein die albanische Autorin Lea Ipi. Die habe ich da entdeckt in Albanien.
Ich denke bei Albanien zuallererst an einen DJ, der am breiten Kiesrand eines Flusses steht, vor einem Kiosk mit CDs und Getränken und weit und breit außer ihm kein Mensch, bis wir anhalten. Ich denke an die weiten Plätze und die Dynamik von Tirana und ich denke an die ewig dahinkurvende Küstenstraße. Das Land, in das wir heute zusammen reisen, das vergisst man nicht so schnell. Und im Vergleich zu den meisten anderen Ländern Europas ist es an vielen Orten noch richtig ursprünglich. Auch wenn sich das gerade wandelt. Kaum ein anderes Land in Europa hat einen solchen Zuwachs im Tourismus wie Albanien. Auch darüber sprechen wir nachher noch. Und wo es besonders schön ist, das erfahrt ihr heute bei uns. Herzlich willkommen zu Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Ich bin Tinka Dippel, die Chefredakteurin von Merian. Und mit auf unseren Balkan-Roadtrip heute kommt natürlich auch meine Co-Hostin Silvia Tiburski. Per Cendetje.
Hallo. Albanien, wie toll, dass wir dazu heute eine Folge machen. Da war ich letztes Jahr im Sommer unterwegs. Nachdem sich in meiner Familienreiseplanung mein Wunschland Island leider nicht durchgesetzt hatte, ist es dann ein Balkan-Roadtrip durch Albanien, Montenegro und Kroatien geworden, wie du weißt.
Statt 15 Grad hattet ihr wahrscheinlich eher 35.
Ja, teils auch mehr. Du warst mal im Mai da. Das scheint mir eine sehr schlaue Idee zu sein. Andererseits, so Sommer in Albanien, das hat schon auch was mit flirrender Luft und Zikaden, die in kniehohen Sommerwiesen zirpen. Ich habe das sogar aufgenommen, hör mal.
Klingt schön. Und ja, es ist doch gut. So kennen wir das Land ein bisschen unterschiedlich, weil die Reisezeit, die ändert viel. Ich habe die Vorsaison erlebt. Du warst mittendrin im Küstensommer. Aber wo hat es dir denn am besten gefallen? Albanien, Kroatien oder Montenegro?
Die sind natürlich alle toll, die Länder. Aber ich fand wirklich Albanien am interessantesten. Wegen der tollen Hauptstadt, Tirana einerseits. Und auch dieser Momente, wo du denkst, du bist hier in so einer Zeitkapsel. Also nur mal zwei Beispiele. Wir halten an einer Tankstelle an der Autobahn. Und dann steht da gleich neben der Zapfsäule so ein Ohrensessel aus Omas Zeiten. Und da drin sitzt so ein älterer Mitarbeiter und raucht. Und über ihm hängt ein Vogelkäfig. Beispiel 2, ich schwimme in einem wirklich glasklaren Fluss, dem Fluss Mat, und plötzlich taucht da ein Hirte auf. Das ganze Ufer ist voller Ziegen, sehr neugierigen Ziegen. Und ja, das sind so Bilder, die sich total eingebrannt haben bei mir.
Großartig. Das mit dem Vogelkäfig ist ja sensationell. Und das erinnert mich auch wieder an unseren DJ. Albanien ist voll von wahnsinnig schönen und eben auch komplett skurrilen Bildern. Also Kuh mitten auf der Straße ist ja fast schon Standard. Und es können dir durchaus noch Pferdefuhrwerke auf Straßen begegnen.
Ja, also Pferdefuhrwerke, aber gleichzeitig auch SUVs. Ich weiß noch, wie ich so ganz vorsichtig über einen Bergpass fahre. So, und an meiner Stoßstange hinten klebt so ein Hammer. Das sind diese Monster Trucks aus den USA. Dem war ich offenbar zu langsam.
Apropos Autos, wir, also mein Freund und unser damals 4- oder 5-jähriger Sohn und ich, wir kamen verspätet an am Flughafen und gingen zum Autovermieter und die meinten so in etwa, wartet mal da, Auto kommt. Neben uns wartet noch ein Pärchen, deren Auto kommt zuerst angefahren. Angeeiert er, der Reifen war platt. Und dann steigt der Typ aus, kommt stoisch auf uns zu, auf diese kleine Gruppe und fragt, ob er das jetzt noch reparieren soll oder ob die beiden eben um die Ecke zur Werkstatt fahren wollen. Wir haben uns alle angeguckt und, glaube ich, innerlich gefragt, wo ist die versteckte Kamera? Die meinten dann, oh, es wäre schon gut, wenn das Auto fahren würde.
Das ist von Vorteil.
Ja. Das heißt aber nicht, dass in Albanien nichts funktioniert. Wie du sagst, es gibt diese beiden Welten aus alt und neu, die du in Albanien erleben kannst und die teils aufeinandertreffen. Also meine Reise ist ja schon ein bisschen her und gerade weil der Tourismus dort so boomt, hat sich viel getan seitdem. Aber das Albanien, das ich vor 7, 8 Jahren erlebt habe, das strahlte so eine Echtheit aus, die ich sehr sympathisch finde. Und abgesehen davon bietet Albanien auch landschaftlich wirklich viel. Also Meer, knallblaue Flüsse und Berge, die albanischen Alpen im Norden und das Morava-Gebirge im Osten. Und dann ein großes Flussdelta im Süden, das Vjosa-Delta. Das ist ja gerade vielen Schlagzeilen, da kommen wir nachher bestimmt noch zu. Also das ist so eine der totalen Besonderheiten von Albanien. Aber jetzt fangen wir doch mal dort an, wo die allermeisten natürlich zuerst ankommen, in Tirana, der Hauptstadt. Vorher mal eine kurze Einordnung. Albanien ist ziemlich genauso groß wie Brandenburg, also flächenmäßig, ne, und hat circa 2,8 Millionen Einwohner. Es grenzt im Süden an Griechenland und im Norden an Montenegro. Von oben sieht es ganz anders aus als Brandenburg, weil es so ganz lang und schmal ist, also wahnsinnig lange Küste. Im Rücken liegen der Kosovo und Nordmazedonien und vorne schaut Albanien auf den Stiefelabsatz von Italien bzw. aufs Mittelmeer. Tirana liegt so ziemlich mittendrin im Land und wenn ihr da mit dem Flieger landet, dann übrigens am Flughafen Mutter Teresa. Sie war Albanerin. Und wenn ihr dann euren ersten Stadtrundgang machen wollt, steht ihr in einem Tal, das von Bergen umgeben ist. Den Dajti sieht man zum Beispiel ganz gut. Das ist der Hausberg von Tirana im Skanderbeggebirge, so um die 1600 Meter hoch. Da kann man auch mit einer Gondel rauffahren. Aber wir wollen jetzt ja mal rein ins Zentrum. Silvia, wo möchtest du anfangen, unsere kleine Tirana-Tour?
Ich würde sagen am Skanderbegplatz.
Ein Gigant von einem Platz. Ein echtes Statement. 38.000 Quadratmeter groß. Benannt ist er nach dem albanischen Volkshelden, einem Fürsten namens Georg Kastrioti, genannt Skanderbeg, der im 15. Jahrhundert hier gegen die Osmanen gekämpft hat. Der sitzt da auch heute noch aus Bronze auf seinem Pferd.
Ja, hier siehst du auch diesen Kulturmix, der so typisch ist für Albanien und der sich auch so ein bisschen von den Ländern des früheren Jugoslawiens unterscheidet. In Albanien liegt der Anteil von Menschen muslimischen Glaubens bei ungefähr 50%. Da steht dann dieser Herr Skanderbeg, der christlich-orthodox war, zwischenzeitlich dann zum Islam konvertierte, wohl eher zwangsweise, und dann später katholisch wurde. Und an diesem Platz steht aber auch eine Moschee, die Etim Bey Moschee. Die wurde ab dem späten 18. Jahrhundert gebaut, stand aber während der Zeit des Kommunismus jahrzehntelang leer. Denn damals war alles, was mit Religion zu tun hatte, streng verboten. Aber immerhin, sie wurde anders als manch andere Moschee oder auch christliche Kirche nicht abgerissen.
Und wie sieht's da drin aus? Die ist ja total winzig. 10 Minuten von hier steht eine ziemlich prunkvolle und viel größere, die Namaskar-Moschee, die erst 2024 eröffnet wurde. Mit riesigem Kronleuchter und Platz, ich glaube, für 5000 Menschen.
Ja, das stimmt. Also die am Skanderbegplatz ist im Vergleich dazu wirklich mini. Da steht man im Sommer länger an, als man dann braucht, um einmal durchzugehen. Aber die ist schon ganz hübsch mit so verschnörkelten Wandmalereien. Und anders als diese brandneue Namaskar-Moschee ist das eben ein historischer Ort, der die Diktatur überstanden hat. Und gerade weil sie so klein ist und nebenan diese monumentalen Gebäude stehen, zeigt das eben auch, wie die Machtverhältnisse früher waren.
Was sich da am Skanderbegplatz so alles aneinander reizt, ist echt irre. Also der Kulturpalast, der die kleine Moschee noch überragt, ein Riesending, was damals, als er in den 60ern gebaut wurde, da echt ein Statement war. Zumal für den Palast dann ein Basar und eine andere Moschee abgerissen worden. Jetzt sind in dem Gebäude die Oper und die Nationalbibliothek unter anderem untergebracht, nebenan ein Restaurant und ein Buchladen. Und schräg gegenüber steht noch so ein Monumentalgebäude, das Historische Nationalmuseum mit einem auch nicht gerade kleinen Mosaik. Das zeigt albanische Volkshelden, unter anderem eine Frauenfigur, die ein Gewehr in die Luft reckt. Die erinnert fast so ein bisschen an die französische Marianne. Und natürlich weht hier auch die albanische Flagge, also roter Untergrund mit schwarzem Doppelkopfadler, die ist ohnehin sehr präsent im Land. Also ich erinnere mich, wir haben damals so einen kleinen Fußball gekauft und der war noch lange bei uns, rot mit Doppelkopfadler.
Sogar auf den Ampeln siehst du den zum Teil. Ich fand diese Mischung an diesem Platz aber auch ganz cool. Einerseits die Moschee aus dem 18. Jahrhundert, die Berge drumherum. Und dann diese zweikantigen Quader aus der Zeit des Kommunismus plus ganz neue Gebäude, wie dem schon wieder nach Skanderbeg benannten Wolkenkratzer oder auch Tiranas Rock genannt. Das ist ein Wolkenkratzer in Kopfform mit so vorstechenden Balkonen, die seine Nase, Stirn und Kinn darstellen. An dem hatten sie gerade noch gebaut, als wir da waren.
Ja, wir hatten damals nur den letzten Tag unserer Reise in Tirana und das Hotel so ganz zentral. Wir sind aus dem Gucken und Rumlaufen echt nicht rausgekommen. Also für Tirana hätte ich gern noch mal so richtig viel Zeit.
Mir geht das auch so, vor allem wegen der ehemaligen Villa von Enver Hoxha. Die ist heute eine Künstlerresidenz und leider nur zu bestimmten Veranstaltungen geöffnet. Die würde ich mir sehr gern nochmal von innen angucken.
Enver Hoxha, den müssen wir jetzt einmal vorstellen. Auch der ist sehr präsent. Der hat als Staatschef nach dem Zweiten Weltkrieg Albanien mit ziemlich eiserner Hand regiert. Also wirklich ähnlich wie Stalin in der Sowjetunion. Tausende Regimegegner hat er hinrichten lassen und Zehntausende in Gefängnisse oder als Zwangsarbeiter in Lager gesteckt. Und da haben auch viele nicht überlebt. Und er hat das Land ziemlich vom Westen abgeschottet.
Ja, er hat auch sich selbst ziemlich abgeschottet. Dieses Viertel, in dem die Villa und auch Villen anderer Parteifunktionäre standen, heißt Bloku. Der normalen Bevölkerung war das überhaupt nicht zugänglich und Hoxhas Villa sieht auch von außen so ein bisschen abweisend aus. So ein sehr eckiger Bau und dann der Kontrast, innen ist alles total bunt. Das Bad ist so in so einem 70er-Jahre-Grün gehalten mit grünen Blümchenkacheln, das ist irgendwie ganz lustig. Und dann hast du auch so pastellfarbene Vorhänge und Wandfarben, Teppiche im orientalischen Stil und Lampen und Möbel aus den 70ern.
Aber ich dachte, du konntest gar nicht rein.
Konnte ich auch nicht, aber ich habe ein Bildband entdeckt von dem Architekten und Fotograf Philipp Funke. Der durfte dort rein und hat die Räume fotografiert. Das ist ein ganz tolles Buch und Tirana ist überhaupt so eine richtige Bücherstadt. Ich bin da gleich in mehreren Buchläden gewesen, auch so wegen der Hitze. Und an einer Brücke über der Lana, das ist der Fluss in Tirana, da gab es so Kisten mit antiquarischen Büchern, darunter übrigens auch einige deutschsprachige. Und das hat mich so ein bisschen an diese Buchverkäufer an der Seine in Paris erinnert. Und Tirana ist auch eine sehr junge Stadt. Dieses Viertel Bloku ist heute noch ein total schönes Ausgehviertel mit einem Park und vielen Restaurants und Clubs, wo du dich dann abends einfach so ein bisschen treiben lassen kannst und was trinken gehen. Wir waren zum Essen im Happy Belly. Das ist ein ganz kleiner Laden in so einem Kellerrestaurant. Das schreibe ich euch noch in die Shownotes. Das ist eine sehr nette Alternative zu ja sonst eher sehr fleischhaltigen Balkanküche, also vegetarisch und super gesund.
Tirana ist eben eine Studentenstadt. Siehst du besonders, während wir uns hier weiter nach Süden Richtung Stadtpark bewegen, so rund um den Mutter-Theresa-Platz, da ist sie wieder, da liegt ein großer Teil der Universität. Also Mutter-Theresa ist tatsächlich die wohl berühmteste Albanerin der Welt. Kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wie alt man ist.
Ja.
Weil es gibt da ja auch noch die sehr, sehr erfolgreichen Sängerin Dua Lipa oder Rita Ora.
Mhm.
Jetzt würde ich aber gerne mal nochmal zurück Richtung Zentrum gehen und auf dem Weg dahin noch an einem weiteren Tirana-Highlight vorbeischauen. Das ist eine Pyramide aus weißem Marmor und Glas und die hat wieder mit Enver Hoxha zu tun. Als der 1985 gestorben ist, da haben sie diese Pyramide errichtet als Museum, die sein Leben erzählt hat mit Fotos und so einer überlebensgroßen Statue.
Nach dem Ende des Kommunismus hat man all das entfernt im Inneren. Ein Teil kam dann in das Historische Nationalmuseum und später waren dann Nachtclub in der Pyramide zur Zeit des Kosovo-Kriegs auch mal ein Quartier der NATO. Und sie stand auch viele Jahre leer und sollte sogar abgerissen werden. Und heute ist es ein Bildungszentrum zu Technologiethemen.
Was für eine coole Stadt. Also große Empfehlung, da auch wirklich ein bisschen zu bleiben. Wir ziehen jetzt aber mal weiter und zwar in die großartige Natur Albaniens. In unserer kommenden Merian-Ausgabe erzählt davon unsere Autorin Jessica Jungbauer. Die war da mit ihrem Mann Bernd, mit dem sie schon lange durch Europa und durch tolle Gegenden, auch am Rande Europas tingelt. Da war sie in ihrem Camper unterwegs und hat uns neben ihrer Reportage auch großartige Fotos mitgebracht. Das seht ihr dann alles in der nächsten Merian-Ausgabe. Die erscheint Anfang August. Jessica hat dort Mariana Kuceku getroffen. Das ist die Inhaberin eines Hotels namens Neo Malsore in den albanischen Alpen. Ganz im Norden, also kurz vor der Grenze zu Montenegro, also auf so einem Hochplateau am Komansee. Und so abgelegen, da kommst du nur mit dem Boot hin. Mariana erzählt, dass sie als Kind aus ihrer Heimat in den Bergen da natürlich so weit wie möglich weg wollte. So hat sie es dann auch gemacht, hat Politik studiert, auch in Deutschland, Italien und Schweden gelebt und ist dann zurückgekommen. Und Jessica schreibt über Mariana, erst in der Ferne wurde ihr bewusst, was sie zu Hause hatte. Die unberührte Natur, die Freiheit der Berge, aber auch das Gefühl, hungrig schlafen zu gehen, weil ihre Mutter das Abendessen wieder einmal Fremden oder unangekündigten Gästen gegeben hatte, obwohl die Familie selbst nicht viel besaß. In Albanien haben wir dieses Sprichwort, unser Haus gehört Gott und dem Gast. Diese Haltung präge das ganze Land vom Norden bis in den Süden. Das fand ich sehr schön und ich liebe ja den ganzen Balkan sehr. Und ich kann bestätigen, dass die Gastfreundschaft dort extrem ausgeprägt ist. Und wenn die Menschen dir nur Schnaps und Kaffee anbieten können, das ist mir mal passiert in Bosnien. Und am Ende des Tages war ich total platt und aufgeputscht zugleich, weil wenn du beim ersten sagst, ja okay, ich nehme einen Schnaps und einen Kaffee, dann haben die anderen das beobachtet und so wurden wir quasi durch das ganze Dorf gereicht. Ja, es war ein Erlebnis.
Offenbar kann einem das auch in Albanien passieren.
Ja.
Ich mochte noch eine andere Passage sehr in Jessicas Text, auch zum Thema Essen. Da haben zwei Brüder, Altin und Anton Prenga, ein Restaurant nördlich von Tirana eröffnet. Und die haben Jessica erzählt, dass Albanien eigentlich super Voraussetzungen für die Slow-Food-Bewegung bietet, weil du eben beste Zutaten von ganz kleinen Höfen direkt vor der Haustür bekommst.
Ziegenkäse, luftgetrockneten Schinken, frische Feigen, Wein.
Genau, aber die erzählen auch, wie es zur Zeit des Kommunismus war, dass da der Bezug zum regionalen Essen total verloren ging, dass sie jeglicher Identität beraubt wurden. Und Jessica schreibt, ich zitiere mal, niemand durfte eigene Produkte anbauen, alles musste abgeliefert werden. Altin Prenga erinnert sich, wie Albanien nach dem Fall des Regimes ins andere Extrem kippte. Besuchte man Hirten zu Hause, bekam man nicht etwa ein Glas Ziegenmilch angeboten, sondern Coca-Cola, das Beste, was sie hatten. Zitat Ende. Und das hat mich an den Roman von der albanischen Autorin Lea Ipi erinnert, über die wir kurz schon gesprochen haben. Den Roman habe ich in einem Buchladen gleich neben der Pyramide von Tirana entdeckt. Das Buch heißt Frei und lag allein in diesem Laden in 16 Sprachen auf einem Tisch gestapelt, sodass ich dachte, okay, dieses Buch muss entweder besonders wichtig für dieses Land sein oder besonders gut. Und nach 3 Tagen wusste ich, es stimmt beides.
Dieses Buch haben wir dieses Jahr gleich mehrere Menschen zum Geburtstag geschenkt, unter anderem du. Super Buch. Holen wir mal kurz unsere Hörerinnen und Hörer ins Boot. Lea Ipi war zur Zeit, als in Albanien das kommunistische Regime zusammenbrach, also 1991, 12 Jahre alt. Und sie erzählt sehr unterhaltsam und klug, wie sie als Kind total regimetreu aufgewachsen ist und dann nach und nach erst verstanden hat, wie unfrei sie aufgewachsen ist. Und dass die neue Freiheit bzw. das westliche System auch Probleme mit sich brachte. Und die Verbindung zu Coca-Cola, von der auch Altin erzählt, der Koch in Jessicas Reportage. Auf dem Buchcover ist eine Cola-Dose abgebildet, aufgestellt auf einem Häkeldeckchen als Symbol dafür, wie begehrt westliche Waren waren.
Ja, ganz große Leseempfehlung. Also beides. Jessicas Reportage im nächsten Merian und Lia Ipis Buch. Lea Ipi ist übrigens in der Hafenstadt Durres aufgewachsen, die wir auch beide kennen, Tinka. Liegt so eine Stunde Fahrt westlich von Tirana an der albanischen Adria.
Ja, Durres ist mir sehr in Erinnerung, weil es quasi nach unserem Autovermieter mein erster oder mein zweiter Albanien-Eindruck war. Also wir sind damals direkt vom Flughafen hingefahren und haben in Durres die erste Nacht übernachtet. Und das ist ein interessanter Mix auch dort. Ne? Da stehen Überreste eines antiken Amphitheaters, ein venezianisches Fort aus dem Mittelalter. Aber am Hafen und am Meer entlang führen so mehrspurige Straßen und da wurde so eine hypermoderne Promenade ans Wasser gebaut. Und da ziehen sie gerade auch viele neue Hotels hoch, auch sehr luxuriöse zum Teil. Und da ist dann nicht mehr so viel übrig vom alten Albanien. Und das passiert tatsächlich gerade an vielen Stellen im Land. Nicht immer auf eine gute Art, muss man sagen.
Als wir dort waren, wurde da auch noch richtig viel gebaut. Aber Albaniens Besucherzahlen schießen auch extrem in die Höhe. Die haben sich in den letzten 5 Jahren auf mehr als 11 Millionen verdoppelt. Was einerseits natürlich den Menschen dort Jobs bringt, ist ja gut. Andererseits setzt der jetzige Ministerpräsident Edi Rama quasi überhaupt keine Limits. Dem werfen auch viele Korruption vor und es gibt jetzt aktuell Proteste gleich wegen 2 Projekten. Rama hat sich zum einen dafür eingesetzt, dass mitten in einem der wichtigsten Vogelschutzgebiete des Landes ein Flughafen gebaut wurde. Der ist im Grunde auch schon fertig. Dieses Vjosa-Nata-Delta, es liegt ganz im Süden bei der Stadt Vlora. Da rasten Pelikane und Flamingos und viele andere Vögel. Der sollte jetzt im Juni öffnen, durfte das aber nicht wegen fehlender Genehmigung. Und da gibt's eben jetzt auch Proteste dagegen. Und Projekt Nummer 2, aktuell ist ein Luxusresort auf der Insel Sazan geplant. Das ist nicht weit weg von Vlora und diesem Flughafen. Und das wird geplant von der Firma von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner.
Gerade dieses Projekt ist ja gerade echt viel in den Nachrichten, weil beides aktuell zu richtig großen Protesten gegen die Regierung von Edi Rama führt. Und die Flamingos, die da bedroht sind, die sind zum Symboltier dieser gesamten Bewegung geworden. Man spricht schon von der Flamingo-Revolution. Und mit der solidarisiert sich übrigens auch Lea Ipi. Und die meint, man muss in Albanien nicht dieselben Fehler machen, die Westeuropa vor 30, 40 Jahren gemacht hat. Also besser auf sanftes Wachstum setzen und auf nachhaltigen Tourismus.
Diese Proteste sind für mich jetzt auch so ein Aha-Erlebnis gewesen. Die zeigen einem ja auch, dass es da durchaus eine Umweltbewegung gibt im Land. Da war ich mir letztes Jahr nicht so sicher, also es war mir nicht so präsent, denn als wir durch Albanien gefahren sind, lag da echt wahnsinnig viel Müll rum. Nicht an den Hotelstränden, aber an vielen, vielen anderen Stellen am Meer und am Straßenrand, selbst an so einer kleinen, sehr hübschen Ruine am ansonsten super idyllischen Kap von Rodon.
Wo ist das?
Das ist nördlich von Durres, wo ich diese Zikaden aufgenommen habe. Da führt dann so eine Schlaglochpiste hin und wir fahren da so hin und plötzlich kriegt er diese Schildkröte über die Straße. Da bin ich natürlich voll in die Eisen gestiegen. Zum Glück fuhr da gerade niemand hinter mir.
Was sieht man da noch außer Schildkröten und so einer alten Festung?
Es gibt da eine kleine Kirche, St. Anton, mit ganz hübschen Fresken. Und es gibt ein Restaurant am Strand mit einer Terrasse. Und das Besondere dort ist, man kann auch in den Gängen sitzen, die so in den Berg hineingebaut sind. Das ist nämlich eine Befestigungsanlage gewesen. Und was du auch am Kap von Rodon siehst, sind diese pilzförmigen Mini-Bunker, die Enver Hoxha im ganzen Land hat bauen lassen.
Ja, da ist er wieder. Das ist echt eine total verrückte Geschichte. Ne? Hoxha war nicht nur grausam, der muss total paranoid gewesen sein. Und der hat für den Fall einer Invasion des Westens im gesamten Land diese pilzförmigen Mini-Bunker mit Schießscharten bauen lassen. Die stehen wirklich überall. Man schätzt, dass es um die, Vorsicht, 750.000 Stück waren. Also damit sollte dann im Notfall das ganze Volk zur Armee werden und das Land verteidigen. Ne? Und die stehen wirklich überall, das sind ganz viele noch da. Und teilweise wirkt es wie ein Freiluftmuseum oder sie stehen halt da einfach so. Ich weiß noch, wir haben damals einen, für irgendwie haben wir das mitgebracht, das war ein Aschenbecher in Form eines Bunkers. Also ne, die werden jetzt auch vermarktet quasi, weil sie so... Also was habe ich noch nie gesehen. Und sie werden zum Teil auch umgenutzt, also als Restaurant oder Tattoo-Studio. In manchen kann man sogar übernachten, aber die sind wirklich klein. Also da ist Fantasie gefragt, wenn man aus denen irgendwas anderes machen möchte.
Ein Tiny House sozusagen.
Yes.
Was habt ihr sonst so für Unterkünfte gehabt? Beziehungsweise was habt ihr überhaupt für Unterkünfte gehabt? Ihr habt ja nicht im Mini-Bunker übernachtet. Nehme ich an.
Also wir hatten in Durres einfach ein Hotel, so ein ganz normales Hotel, wo sie uns, da haben wir nur eine Nacht geschlafen und da sind sie schnell zum Bäcker gegangen, damit wir dann was frühstücken konnten, also bitte so frisches Brot bekommen. Und dann in einem Apartment bei einer Familie in Wuno. Wuno ist relativ weit im Süden. Und da sind wir einen Tag lang die Küstenstraße gefahren mit irren Ausblicken, vor allem vom Yogara-Pass. Das ist so ein Wahnsinnserlebnis. Bei uns ging der Blick gar nicht so weit, weil da so Wolken hingen, aber es war trotzdem irre. Und das sind Wahnsinns-Serpentinen und so, also das ist schon super. Und Wuno ist eigentlich ein relativ unspektakuläres Dorf an der Straße. Also da sind rundum viel bekanntere Orte wie Dermi oder Himare. Aber uns hat sehr gefallen in unserem Dorf und mittendrin in so einer Kurve liegt Kneipe und Dorfladen in einem. Und da gab es Brot, Honig, Tee, Butter, Eier, so die Basics, die konntest du dort kaufen. Und dann sind wir jeden Morgen hingegangen. Ich habe da meinen Kaffee getrunken und ne, die anderen da ihren Saft. Und ich war immer die einzige Frau.
Interessant.
Die Herren um uns herum schon teilweise beim Schnaps. Und unser Sohn völlig begeistert oder erstaunt, weil wirklich jedes Auto da zerbeult war. Also das war wirklich ein Schauspiel. Und uns hat das immer wieder so gefallen, weil das, also es war so skurril. Ne? Man hätte da eine Terrasse mit tollem Blick Richtung Meer bauen können in dieser Kehre. Stattdessen haben sie quasi... das Lager dieser Kneipe so gebaut, auch die Fenster waren so verklebt, also man konnte da gar nicht runter gucken, sondern die saßen alle zur Straße hin.
Um Autos zu gucken vielleicht. Vielleicht sind die wie dein Sohn.
Und an dieser Straße kommen halt alle vorbei, also es war ja ein lustiges Schauspiel. Und mehr zu tollen Unterkünften in Albanien findet ihr in Jessicas Geschichte im nächsten Merian. Aber jetzt stellen wir euch noch einmal den aktuellen Merian vor. Coverthema ist Sommer in den Alpen. Meine große Schweizrunde ist eine der großen Reportagen darin. Eva Bieringer war im Salzkammergut unterwegs, unter anderem am Traunsee und am Fuschelsee. Wiebke Helfrich hat die Alpen überquert, und zwar auf einer eher unbekannten, sehr langen Route von Salzburg bis Triest.
Außerdem im Heft unser Gourmet-Guide durch München und die besten Brauereien, Gaststätten und Biergärten. Ein Musik- und Kulturtrip durch Liverpool, Best of Teneriffa. Und der Zauber der Ionischen Inseln, Korfu, Kefalonia und Zakynthos. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalak.de/merian/. Und für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir noch ein Spezialangebot. Ihr erhaltet 25% Rabatt auf den regulären Kioskpreis. Geht dazu einfach auf merian.de/audio und ihr erhaltet 6 Ausgaben Merian direkt nach Hause geliefert.
So, und jetzt wieder zurück an die Küste. Albanien hat mehr als 400 Kilometer Küste. Oben die Adria und im Süden, so etwa um Vlora, beginnt die albanische Riviera. Da liegt auch Vuno und da liegen auch bekanntere Orte. Etwa, habe ich schon erwähnt, das ist ein wunderschönes Fischerstädtchen namens Himare. Da merkst du dann auch schon so mehr die Nähe zum südlichen Nachbarn Griechenland, landschaftlich und auch kulinarisch. Also diese Platten mit frischem Fisch und Gemüse, die sehe ich noch vor mir.
Wir wollten da eigentlich auch hin, aber man ist ja auf Albaniens Straßen durchaus mal länger unterwegs, gerade eben, wenn es bergiger wird. Da können 100 Kilometer auch gern mal 4 Stunden Fahrt bedeuten.
Locker, locker. Also wir sind ja nicht ganz die komplette Strecke gefahren und waren, wie gesagt, den ganzen Tag unterwegs. Eines der urbanen Zentren dieser Riviera ist die Stadt Saranda. Und in der Nähe davon die Ausgrabungsstätte Butrint, die gehört zum UNESCO-Welterbe. Und da waren wir auch, eine Karstquelle namens Blue Eye. Die ist wirklich so türkis und so ganz kalt. Und da war eine Menge los, so sehr buntes Treiben. Ich weiß noch, mittendrin so ein langbärtiger Hippie, der von allen bestaunt wurde und da gar nicht mehr raus wollte. Und wahrscheinlich dachte, das Blue Eye ist ein Jungbrunnen.
Es gibt da so viele tolle Flüsse in Albanien. Am bekanntesten ist die Vjosa. Das gilt so als letzter Wildfluss Europas. 2023 wurde der zum Wildfluss-Nationalpark erklärt. Und auch da tiefes Türkis, gerahmt von Kiesbetten. Es gibt aber auch richtig knallgrüne Gebirgsflüsse, in denen man auch total schön schwimmen kann. Wir waren mal unterwegs zu einer Badestelle und mussten da eine nicht mehr so ganz taufrische Hängebrücke überqueren. Da fehlten an einigen Stellen schon so ein paar Planken. Und du weißt ja, ich bin kein großer Fan von Höhen.
Das ist Albaniens ganz große Stärke, das Unperfekte, immer wieder Überraschende. Ich habe ja mein Flusserlebnis anfangs schon gespoilert. Das war echt wie im Film. Also wir waren auf der Rückreise von Vuno, haben dann erst am Blue Eye gestoppt und dann in der Stadt Gjirokastër. Auch die gehört übrigens zum UNESCO-Welterbe. Die liegt in einem Tal, gekrönt von einer Burg und darunter am Hang eine sehr sehenswerte Altstadt. Auch dazu noch ein Literaturtipp, Ismail Kadare, verstorben erst vor 2 Jahren, sehr wichtige literarische Stimme Albaniens. Und seine Chronik in Stein, die setzt seiner Kindheit in Gjirokastër ein Denkmal. Also fahrt hin, wenn möglich. Ja, und dann waren wir im Abendlicht auf der Fahrt nach Tirana. Das geht einfach so ziemlich gerade von Süden nach Norden. Und dann steht da auf diesem breiten Kiesufer, ich glaube, er hieß DJ Zaragoza oder so ähnlich. Und wir sind erst vorbeigefahren. Dann haben wir uns angeguckt und hast du gesehen, was ich gesehen habe? Und dann sind wir umgekehrt und der hat sich total gefreut.
Sie waren wahrscheinlich seine einzigen Kunden an dem Tag.
Ja, es war irre, weil das war so, die Sonne stand schon tief und das war unglaublich. Dann haben wir uns da mit Cola und Eis und mein Freund sich noch mit Musik eingedeckt und mit dem Zaragoza so ein bisschen gefachsimpelt und das ist uns total hängen geblieben. Und dann sind wir mit seiner Musik im Auto nach Tirana eingefahren.
Ich weiß nicht zufällig, was ihr gehört habt.
Keine Ahnung. Das waren so gebrannte CDs, die er da irgendwie wildes Zeug.
Also selbst gebrannt.
Genau. Und er hat auch getanzt dazu. Durchaus, ja.
Ein sehr schönes Bild. Ich würde sagen, das ist das perfekte Ende für unsere Albanien-Folge.
Aber es gibt noch so viel zu erzählen.
Ja. Ich habe sehr große Lust, da wieder hinzufahren.
Ich auch.
Wir reisen mit euch das nächste Mal allerdings ganz woanders hin, am 10. Juli, an einen Ort, der auch viel mit Meer zu tun hat. Es geht nach Teneriffa. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.